Herzlich willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
Liebes Dolomitenstadt-Publikum, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist bei mir Stefanie Blase zu Gast. Sie lebt in Altmünster in Oberösterreich, hat zwei Kinder und den Verein Smartphone-freie Kindheit Österreich gegründet. In Lienz ist sie heute, weil sie gleich im Anschluss einen Vortrag in der Nordschule halten wird, und zwar zum Thema Erst Kindheit, dann Smartphone. Danke für dein Kommen, Stefanie.
Ja, sehr gerne. Freue mich, dass ich hier bin.
Wie ist es denn zur Gründung des Vereins gekommen?
Ja, also gegründet habe ich den Verein Smartphone-freie Kindheit Österreich. Also es ist ein österreichweiter gemeinnütziger Verein. Den habe ich gegründet vor 1,5 Jahren. Und eigentlich war ich als Mama, ja, von zwei Kindern seit vielen Jahren schon ganz viel mit Sorge drauf schaue, wie digital oder immer digitaler die Kindheit wird. Ja. Und ich habe viele Studien gelesen dazu. Und dann wurden international Bewegungen groß, also Smartphone Free Childhood, das ist ja eigentlich eine weltweite Bewegung. Und dann habe ich gedacht, ich komme aus dem Online-Marketing, ich habe alle Tools dafür, ich brenne dafür, mich für Kinder einzusetzen, für den Kinder- und Jugendschutz im digitalen Raum. Und dann bin ich da gestartet vor 1,5 Jahren.
Wie kann man sich das vorstellen? Startet man da alleine oder in welcher Größenordnung beginnt denn sowas?
Also man startet alleine und ich bin immer noch mehr oder weniger alleine. Also ich habe natürlich mittlerweile ein Netzwerk und man muss sagen, wir haben eine riesen Community. Mittlerweile sind 3.800 Familien über WhatsApp, Schulgruppen in erster Linie miteinander vernetzt und da ist natürlich schon Power dahinter und das gibt viele Freiwillige, also immer wieder freiwillige Helfer, die supporten, also für eine Pressekonferenz oder für verschiedene Themen. Jeder macht so das, was er gut kann und wofür er Leidenschaft hat. Aber letztendlich, also in Altmünster selber sind wir eigentlich nur ein paar Kräfte, ja. Weil natürlich Ehrenamt, ich kann nichts bezahlen, ich mache das rein ehrenamtlich seit 1,5 Jahren. Genau, da, ja, das ist nicht ganz so attraktiv als Auftraggeber.
Ja, das verstehe ich. Und du hast jetzt schon gesagt, du hast dich viel mit Studien auseinandergesetzt, viel dazu gelesen. Was waren da die zentralen Erkenntnisse? Was waren da die Ergebnisse, wo du dir gedacht hast, boah, das müssen die Leute wissen?
Ja, also mir ist schauerlich grundsätzlich, wenn man dieses Geschäftsmodell dahinter erkennt. Also eigentlich, dass unsere Kinder ein Produkt sind. Sie nutzen gratis Social Media, aber letztendlich geht es darum, sie möglichst früh in die Sucht, so kann man das wirklich ausdrücken, in die Sucht zu holen und zu Konsumenten zu machen. Und die Tech-Industrie hat da großes Interesse daran, weil Kinder kann man leicht steuern, die haben wenig Impulskontrolle und es geht immer nur um Aufenthaltsdauer. Und je länger sich so ein Kind auf einer sozialen Plattform tummelt, ja, je länger sich es dort aufhält, desto mehr Profit kann man machen. Ja? Und es geht tatsächlich um Verkauf von Nutzerdaten und von Anzeigenschaltung. Und das sind auch in Österreich viele 100 Millionen Euro im Jahr. Das ist eine Schätzung. Ja? In den USA kann man es besser sagen, aber es ist ein Riesenmarkt. Mhm. Das ist mal die eine Sache. Und die Studien, also wir hatten ja vor kurzem auch eben zur Social-Media-Altersgrenze uns mit Experten, also wirklich mit führenden und namhaften Experten in Österreich vernetzt und die bestätigen alle, dass die sozialen Medien krank machen, ja, dass die Kinder Symptome haben. Und da gibt es in jeder Altersgruppe verschiedene Auswirkungen, also bei den Kleinkindern andere als bei den Jugendlichen.
Welche zum Beispiel?
Also wenn man jetzt die Kleinkindentwicklung anschaut, also kann man davon ausgehen, dadurch, dass der visuelle Kortex, also man muss sich vorstellen, Kleinkinder haben teilweise Bildschirmzeiten bis zu 2 Stunden. Mhm. Ja? Also diese Zeit fehlt ihnen für Bewegung, für Erforschen, Erkunden, für Sprache, echte soziale Beziehungen. Also allein durch diesen Mangel an Erfahrung vernetzt sich das Gehirn einfach schlechter. Das heißt, der visuelle Kortex, also alles, was über die Augen geht, da ist die Synapsenbildung im Gehirn erhöht. Und aber für Sprache oder Emotionen oder eben die kognitiven Fähigkeiten ist sie dann reduziert. Und da gibt es Zeitfenster. Und man geht dann von einer schlechteren Qualität der weißen Gehirnmasse aus. Also wie einfach ein schlechter vernetztes Gehirn. Mhm. Also das ist ein Schaden, den die Kinder da davontragen. Mhm. Und wie wirkt sich das aus? Also so ein Kleinkind, das hat weniger Frustrationstoleranz, sie haben Sprachverzögerungen, ja, also sie haben schlechtere kognitive Fähigkeiten. Und was so ein irrsinniger Trend ist, kleinen Kindern englische Videos zu zeigen. Die können teilweise nicht richtig Deutsch sprechen, aber englische Sätze wiedergeben. Also ja, da hängt was schief.
Und dass man argumentiert, sie nehmen da Sprache auf und dadurch wird die Sprachentwicklung gestärkt, ist ein Trugschluss vermutlich.
Ja, danke. Du legst es mir schon in den Mund. Gut informiert, ja. Nee, es ist ein Trugschluss, weil Sprache lernt man durch soziale Interaktion, lernen die Kinder vom Menschen. Tatsächlich sind die Phrasen leer, ja. Also Sprache, vielleicht mal in einem älteren Alter, wenn Kinder dann so englische Filme schauen, aber in diesem Kleinkindalter ist das eher schädlich für die Sprachentwicklung.
Und das Dilemma von Eltern mit kleinen Kindern, Tablet oder Handy zur Beruhigung zu geben, da spricht dann halt einfach dagegen, dass die Folgen so extrem sind. Oder wie blickst du darauf, dass sich Eltern halt manchmal auch Pause dadurch verschaffen?
Ja, ich meine, es ist verständlich. Ich habe meine Kinder sehr analog, die haben kein Tablet in der Hand gehabt. Oder jetzt mein Sohn mit 10 Jahren, weil er es von der Schule bekommen hat. Also, aber Kinder müssen nerven, die müssen Frust aushalten, lernen. Die müssen auch selber Wege aus diesem Frust finden. Und ja, als Eltern, man muss das aushalten. Ich verstehe die Verlockung, ja. Aber ja, letztendlich ist es das Falsche, was die Kinder da lernen. Das ist wie eine Belohnung, ja, in dem Moment.
Vielleicht auch da das wichtige Signal, wenn ein Kind nervt, zu spüren, dass es nervt. Also auch die Resonanz dann vom Elternteil zu bekommen, das nervt gerade und dann zu lernen, dieses Verhalten nicht anzuwenden.
Ja, und wie gehe ich damit um? Gell? Also wie gehe ich als Mama damit um und was macht das Kind draus? Es bekommt eigentlich gar keine Chance, aus der Situation selber rauszukommen. Mhm. Das ist ja wirklich mit dem Moment, wo man sieht das ja, wenn das Baby dann oder das Kleinkind dieses Gerät in die Hand kriegt, ist Ruhe.
Mhm. Ja. Das war jetzt das Kleinkindalter. Ja.
Wollen wir es bisher?
Bei den Älteren. Also ja. Ich denke jetzt vielleicht an die Volksschule.
Ja, also wir setzen uns ja ganz massiv dafür ein, dass das eben auch ein Schutzraum wird für Kinder, weil es ähnlich einfach Entwicklungsverzögerungen bedeutet, ja, weil die Kinder schlechter lernen, sich schlechter konzentrieren. Das kann man echt zusammenfassen. Das ist ähnlich wie beim Kleinkindalter. Und da haben Bildschirme, also vor allem Smartphones, wenig zu suchen. Was hat das Kind für einen Nutzen? Ja, weil man spricht immer von dieser Medienkompetenz, aber tatsächlich, wenn ich dann in meinen Vorträgen die Eltern frage, was hat denn jetzt das Kind für einen Nutzen von einem Smartphone im Alter von 6, 7 Jahren? Ja, dann muss man wirklich sagen, ja eigentlich nur, das vielleicht erreichbar ist, wenn es einen weiten Schulweg hat. Aber das kann man mit einem einfachen Telefon oder zur Not mit einer Smartwatch auch gewährleisten. Wobei der Schulweg bei Volksschulkindern meistens überschaubar und sicher und in Gruppe ist. Aber ich finde eigentlich die massiven Auswirkungen, das ist auch, warum unsere Enttäuschung über diese Social-Media-Altersgrenze recht groß war, weil genau die 14- bis 16-Jährigen nachweislich, also medizinisch, da haben wir eben die Expertenmeinungen dazu, eine extrem vulnerable Gruppe sind. Ja? Also da ist immer noch der präfrontale Kortex, der ist nötig, dass ich sagen kann, so, jetzt lösche ich mal die App, die tut mir nicht gut. Ja? Der ist immer noch nicht voll ausgebildet, also die Impulskontrolle ist einfach noch nicht da. Und zum anderen sind sie aber ganz, ganz extrem empfänglich für dieses Belohnungssystem, ja? Das ja Social Media ist mit Likes und Shares und so. Und sie sind stark im sozialen Vergleich und bilden ja da gerade erst ihren Selbstwert aus. Und haben dann oft ein gestörtes Körperbild und das geht dann in Richtung Angststörungen, Schlafstörungen. Also es tut den Jugendlichen nicht gut. Und jetzt hätten wir uns da eine andere Grenze gewünscht. Jetzt verlagert sich es weiterhin auf die Schultern der Eltern und deswegen braucht es ganz viel Aufklärung, dass man da vielleicht gemeinsam mit den Kindern gute Wege findet. Ja.
Das heißt, dein Vorschlag für die Altersgrenze beim Social-Media-Verbot wäre 16 gewesen?
Ja.
Oder noch höher?
Ja. Na, 16 wäre schon mal ein ganz guter Erfolg. Ich meine, ja, natürlich. Also es geht schon auch noch in eine andere Richtung, also auch in der Wissenschaft. Ich bin mal gespannt, wo die Reise dahin geht. Aber ja, wir waren ganz klar für die 16, weil wir sind ja jetzt im globalen Vergleich, also im Vergleich mit allen anderen Ländern, die solche Social-Media-Altersgrenzen eingeführt haben, am untersten Limit. Also mit den 14, meistens hat sich so bei 15, 16 eingependelt. Mhm. Und ja, also wir haben mit einer Online-Petition, eben mit dieser Expertenallianz, einem offenen Brief an die Regierung, mit einer Pressekonferenz, also wir haben ordentlich Wirbel gemacht. Es hat auch Eindruck gemacht, also die Regierung hat das wahrgenommen, aber letztendlich, ja, es, glaube ich, war ein Kompromiss.
Gegenargument, was häufig gekommen ist gegen das Social-Media-Verbot, war, die Informationsfreiheit wird eingeschränkt, ja. Kinderrechte werden verletzt.
Ja.
Ich nehme schon aus dem Gesichtsausdruck wahr, wie du dazu stehst.
Naja, das habe ich natürlich oft gehört und auch tatsächlich als einziges Argument, weil es heißt, in Österreich sind nun mal unsere Jugendlichen mit 16 bereit zu wählen oder wahlfähig. Und die sozialen Medien wären die Informationsquelle Nummer eins. Aber also, das ist für mich kaum zu glauben, dieses Argument, weil wir haben es da mit Algorithmen zu tun. Also die spielen das aus, was Aufmerksamkeit bindet. Es handelt sich viel um Shorts, um manipulierte Inhalte. Also ich würde alles wollen, nur nicht, dass mein eigenes Kind jetzt seine politische Meinung über die sozialen Medien bildet. Also das ist absurd tatsächlich. Ja, okay. Und das habe ich auch immer wieder geäußert. Deswegen, ja, zählt nicht das Argument.
Gut, das Social-Media-Verbot betrifft ja jetzt die ältere Alterskohorte. Die Jüngeren, da setzt du dich ein für eine komplett smartphonefreie Kindheit bis 14 Jahren, so wie ich das gelesen habe. Mhm. Dein eigenes Kind, habe ich auch gelesen, hat ein Klapphandy bekommen.
Ja, so ein. Es gibt die jetzt schon in schick. Also zur Entwarnung für alle Eltern, die da kämpfen, weil sie den Kindern irgendwelche Oma-Handys mit großen Ziffern, Tasten da irgendwie aushändigen wollen. Also es gibt schon Modelle, die sehen aus wie Smartphones. Ich muss mir jetzt tatsächlich rechtfertigen, warum mein Kind ein Smartphone hat. Weil sie sehen aus mit Smartphone, können aber nur texten und telefonieren. Also das jetzt von meinem Sohn, das kann, ist nicht internetfähig und kann nicht mal Fotos machen, weil viel zu viel Unfug damit getrieben wird und es auch wieder die Beschäftigung am Bildschirm fördert. Ich finde es tatsächlich prima, wie es ist. Er hat sich gefreut. Tatsächlich ist das Gerät relativ uninteressant. Aber wenn mal ein Freund anruft, hat er eben nicht die Mama dran. Und wenn es wirklich mal auf große Reise geht mit dem Radl, dann soll er es halt ausgeschaltet mitnehmen. Und bei Bedarf, wenn Alarm ist, das Knie blutig, dann kann er mich anrufen. Also es ist für Notfälle gedacht.
Das heißt, von seiner Seite war Verständnis da, dass es kein normales Smartphone, sage ich, gibt, sondern diese Variante.
Also absolut, wenn es mein Kind nicht verstanden hätte, ja, weil der schaut schon ganz kritisch auf die Kinder, wenn da der Basketballkorb ist und die sitzen da alle im Schneidersitz und schauen in ihre Bildschirme, dann hat er da eher Mitleid, weil die halt die realen Erfahrungen nicht machen. Tatsächlich, ja, ich habe auch mit meiner kleineren Tochter, man muss die Kinder da ins Boot holen. Ich habe denen das gut erklärt, warum es nicht gut für sie ist und was gefährlich ist. Also deswegen sage ich, Elternaufklärung ist das A und O, damit man diese Entscheidung wirklich mit einem lächelnden Gesicht machen kann und sagen kann, du, es ist so ein Zeitfresser auch, ja. Du wärst stundenlang gebunden und würdest immer nur dran denken, ja, wann schalte ich es wieder ein, wer hat mir geschrieben, nächstes Video will ich sehen, es ist einfach viel zu verlockend und also meine Kinder verstehen das sehr gut, ja.
Und das Ziel des Vereins ist es, Eltern dahin zu bringen, auch diese Entscheidung zu treffen, freiwillig zu sagen, Smartphones tun meinem Kind in dem Alter nicht gut, ich verzichte bis 14 Jahre.
Also ja, es ist tatsächlich so, dass viele Eltern auch angeben, also da gibt es etliche Umfragen dazu, 90% sagen, ihnen geht es eigentlich um die Erreichbarkeit der Kinder. Da muss ich jetzt nicht unbedingt ein Smartphone haben, gell? Da reicht ein einfaches Klapphandy. Viele haben noch diese Idee vom Tracken. Man könnte da auch, also bin ich Fan davon. Ja, ich sage, Kinder haben Eigenverantwortung, müssen auch vertrauen. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, so ein Klapphandy trackingfähig zu machen. Aber tatsächlich haben Eltern, die wissen eigentlich gar nicht, was dann los. Also es ist tatsächlich Kindheitskiller-Smartphone, ja, was dann eigentlich startet, sobald die Kinder diese Smartphones haben, selbst mit einer Kontroll-App. Ja, das ist sehr verlockend. Und es machen immer mehr Eltern mit. Das heißt, es geht eigentlich um Zusammenschluss. Also das ist die Ursprungsidee aller Elternbewegungen weltweit, dass immer mehr Eltern sich zusammentun und sagen, also wir verzichten. Und wenn es dann eben ein paar sind, und bei meinem Sohn zum Beispiel in der Klasse am Gymnasium jetzt, da sind 8 Kinder ohne, da habe ich einen Vortrag gehalten. Und natürlich macht sich das in unserer Region, wo ich mehr wirke, schon bemerkbar. Da haben die Kinder, die Eltern gesagt, jetzt warten wir einfach mal ab, müssen wir jetzt nicht gleich mit dem Smartphone starten. Und da haben die Kinder eigentlich überhaupt kein Problem. Gell? Es ist schon eine Gruppe.
Und so stelle ich mir das auch vor, dass das gut funktionieren kann, wenn das in einer Gemeinschaft stattfindet, weil dann dieser Gruppenzwang wegfällt.
Genau, also idealerweise werden das mehr und mehr. Das sehen wir auch in anderen Ländern, die damit früher gestartet sind, eben Eltern mit dieser positiven Welle anzustecken. Ja. Aber es geht tatsächlich, also es hat sich, ich habe noch keine E-Mails bekommen, weil ich rate das ja uneingeschränkt. Nicht nur, wenn jetzt eine Gruppe vorhanden ist, sondern ich sage, stehen Sie zu der Entscheidung, probiert das einfach erstmal aus, ob das Kind das akzeptiert, ob es auch der Freundeskreis akzeptiert, dass man das Kind vielleicht nur anrufen kann oder eine SMS schreiben. Aber was man tatsächlich unterschätzt ist, mit den Tablets haben die auch ihre Kommunikationsmöglichkeiten. Die können da Videotelefonieren und tatsächlich sind die Kinder schon so beschäftigt und auch die Eltern mit Sicherung dieser Geräte. Das ist einfach ganz schön viel dann auf einmal. Gell? Dann haben wir noch das Smartphone und das Tablet. Ja, und die Bildschirmzeiten addieren sich dann eben auf für Schule und dann schauen wir noch Fernsehen und es wird viel, viel, viel.
Das wollte ich auch fragen. Ja. Das Smartphone ist wahrscheinlich nicht das einzige Gerät, wo ein problematischer Konsum oder ein schädlicher Konsum stattfindet.
Ja, das kann genauso über das Tablet passieren. Und vor allem ist es an vielen Schulen auch schwierig. Da sind die Tablets schlecht gesichert oder nicht. Und die Eltern haben wenig Einfluss, da Apps zu sperren. Das ist ein Riesenthema. Da kommt jetzt von der Regierung wohl eine neue Regelung. Und das soll einheitlich sicherer gemacht werden. Da bin ich gespannt. Aber ja, es bezieht sich ja nicht auf Smartphone allein, sondern natürlich überall, wo Internet ist. Ja.
Und kommt auch Gegenwind von Eltern oder von Jugendlichen auf diese Forderung unter 14 Verzicht auf Smartphone?
Das überrascht mich selbst. Nein. Also vielleicht höre ich auch nur die Stimmen und höre da bewusst weg. Aber also tatsächlich Gegenwind nicht, weil man schadet ja niemandem, wenn man diese Entscheidung trifft. Ja, es kann ja jeder tun, was er möchte. Also ich schaue natürlich schon, dass ich jetzt in unserer Region wirklich alle Eltern mal anspreche, dass sie auch wissen, was es bedeutet, ja, was die Risiken sind. Und dann kann jeder natürlich seine Entscheidung treffen. Und ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
Dahinter steckt auch das Ziel, Zeit für andere Erlebnisse zu haben, Zeit zum Spielen in der Kindheit, Zeit draußen für Sport und so weiter zu haben. Gibt es denn überhaupt noch genug Infrastruktur für die Kinder, für die Jugend? Oder verlässt man sich darauf, dass die eh im dunklen Kämmerchen beschäftigt vor dem Bildschirm sitzen?
Also tatsächlich hat sich die Infrastruktur extrem verschlechtert. Ja? Also man sieht ja auch immer weniger Kinder outdoor, Jugendtreffs sind verschwunden zum Teil. Ich habe jetzt kürzlich, eben nachdem ich mich da in der Regierung bemüht habe um ideale Rahmenbedingungen, habe ich ja jetzt so den Entschluss gefasst, mich mehr um unsere Gemeinde zu kümmern. Also wir haben da, ich habe ein digitales Kinder- und Jugendschutzkonzept geschrieben für unsere Gemeinde und da ist eben genau dieser Bereich Förderung analoger Freizeitangebote und eben auch Möglichkeiten, wo sich die Kinder sozial begegnen können, ist da ein wichtiger Punkt, ja, weil Kinder haben gelernt, die gehen nicht mehr nach draußen, sondern die chatten miteinander, ja, die haben dann einen Splitscreen und treffen sich dann zu sechst auf ihrem Bildschirm und das ist natürlich nicht die Entwicklung, die man sich wünscht und das ist auch nicht das, woran sich die Kinder erinnern. Also tatsächlich, weil man das jetzt gerade kommt, motiviert mich enorm, zum Beispiel das Ergebnis dieser Ö3-Jugendstudie vom letzten Jahr. Da wurde gefragt, ob sie für eine Social-Media-Altersgrenze ab 16 sind. Da haben tatsächlich 90% haben sich für so eine Altersgrenze ausgesprochen. Und begründet, das habe ich in Interviews halt, gelesen, wurde das viel damit, weil die Jugendlichen sich an nichts erinnern. Ja? Weil sie von diesen Shorts auch nichts gelernt haben. Sie bereuen, sie haben kein Instrument gelernt, sie haben nicht die wilden Erfahrungen irgendwie nachts am See. Oder ja, also das ist einfach, das zieht vorüber. Das ist, da bleibt nichts. Und genau diese Erlebnisse will ich halt wieder schaffen. Also auch eben das freie Spiel draußen und ja, dass Kinder Verantwortung nehmen und Risiko auch, ja.
Und sich dann daran erinnern.
Genau.
Du hast jetzt schon gesagt, du bist in Wien gewesen mit der Regierung im Austausch. Kannst du da kurz erzählen, wie das stattgefunden hat?
Also spannend war, dass ich tatsächlich schon in jedem Ministerium jetzt war. Also im Bildungsministerium, im Ministerium für Frauen, im Ministerium für Inneres, da geht es viel um Extremismus, dann im SPÖ-Parlamentsclub, da ging es um Elementarpädagogik. Also was ich damit sagen will, ist, es durchdringt tatsächlich jeden Lebensbereich. Mhm. Also Gesundheit, alle Bereiche sind von den Smartphones und den Auswirkungen auf unsere Kinder und Gesellschaft betroffen. Und gipfelt ist es jetzt eigentlich in einer Roundtable, also ich wurde als Expertin eingeladen, war da letzte Woche in der Regierung mit dem Vizekanzler, Bildungsminister und dem Staatssekretär für Digitalisierung, dem Herrn Pröll. Und da haben eben Experten darüber beraten, wie das jetzt technisch, legal, also technisch und gesetzlich umgesetzt wird und was man für Begleitmaßnahmen braucht.
Für das Social Media Verbot genau. Unter 14.
Genau.
Okay.
Genau.
Und was war da die, wie waren da die Gespräche? Was waren die zentralen Überlegungen?
Ja, also was ich sicher berichten darf, ist einfach, dass sich wirklich bemüht wird, dass das anonym, also dass da eine ordentliche Altersverifikation gefunden wird. Ja, mhm. Weil man machen sich ja viele Sorgen. Da kann ich sagen, das Bestreben ist sehr groß. Und was ich aus meiner Warte sagen kann, natürlich habe ich meinen Ärger geäußert, ja, dass das dass 14 einfach zu kurz greift. Aber tatsächlich geht es auch um so Themen, was macht man mit Messenger-Diensten? Ja, weil also ich habe zum Beispiel vorgebracht, man muss unbedingt die Channel ausschalten, weil das ist ja, WhatsApp hat mittlerweile Eigenschaften, die sozialen Medien sehr ähneln. Also Kinder können sich dort Channel einrichten und turnen da in Unterhemd und Unterhemd rum und das ist öffentlich. Ja? Mhm. Also das ist natürlich, das ist nicht, was ich für mein Kind will und viele Eltern wissen das gar nicht. Und um solche Dinge ging es natürlich auch und um Begleitmaßnahmen. Und was mir extrem auffällt oder was ich eben mit Sorge oder einfach, ja, wie soll ich sagen, was ich nicht so ganz verstehe, wie will man jetzt diese Medienkompetenz innerhalb kürzester Zeit schulen? Es gibt nicht mal ausgebildete Lehrer dafür. Mhm. Also 2027, 2028 werden die ersten, kommen die ersten Lehrer, machen da ihren Bachelor, die digitale Grundbildung irgendwie als Schwerpunkt in ihrem Studium haben. Mhm. Ich sehe, das ist Mangelware. Eigentlich, die Pädagogen sind komplett überfordert. Wenn die Zusatzqualifikationen haben, dann haben die sich die selber bezahlt. Also es fehlt das Gerüst, es fehlt eine Strategie, ein Konzept für diese Medienkompetenz. Und auch wieder deshalb habe ich gesagt, machen wir es bei uns in der Gemeinde. Versuchen wir es, ja, mit meiner Hilfe. Also ich bin gewillt, da so ein Modell zu entwerfen, dass eben zumindest in unserem Bereich mal die Pädagogen ein Wissen darüber haben. Mhm. Und eben auch die Eltern, die einen stützen die anderen. Es muss nicht die Schule allein schultern, aber Eltern können es auch nicht allein. Also das muss also ein Gesamtkonzept, eine Gesamtstrategie sein, ja.
Und was brauchen Kinder, was brauchen Jugendliche, um Medienkompetenz zu erlernen?
Naja, die brauchen Workshops. Und zwar Workshops, die in die Tiefe gehen, ja, also wo einfach Menschen sitzen, die mit ihnen kritisch über die Themen sprechen. Was ist Privatsphäre? Was passiert mit deinen Fotos, die du rumschickst oder nur in deinem Status postest? Wie gehe ich mit diesen ganzen Problemen mit Cybermobbing um? Ja, wie erstelle ich Regeln für einen Klassenchat? Weil die werden uns erhalten bleiben und es ist tatsächlich eine ganz schwierige Angelegenheit an Schulen. Da passiert so viel Verletzung. Und so viel Missbrauch, also da muss man mit den, am besten eben mit den Jugendlichen, die da selber mitarbeiten lassen und auf die guten Entscheidungen kommen lassen und dann Dinge mit ihnen vereinbaren und klare Regeln. Ja? Also sie müssen einfach wissen, wie sie sich sicher bewegen, was gut ist und was gefährlich ist.
Und hast du diese Bedenken, dass ein Unterricht oder eine Medienkompetenz zu erlernen in einem Unterrichtsfach, wo es eigentlich noch keine Lehrkräfte dafür gibt, schwierig ist,
ja.
Auch geäußert.
Bei dem Treffen. Ja. Aber wir sind ein bisschen abgeschweift, stimmt, ja, weil genau, das habe ich natürlich geäußert, dass ich nicht weiß, wo die ganzen Fachkräfte jetzt herkommen, die das schulen sollen. Ich habe jetzt in meinem Netzwerk solche Medienkompetenztrainer, ja, auch im engsten Umfeld. Also ich würde mich jetzt rausziehen, aber ich weiß nicht, wie das österreichweit funktionieren soll. Es kann natürlich sein, wenn wir da jetzt eine hohe Nachfrage haben, ja, das Angebot richtet sich nach der Nachfrage, dass da viele, die in dem Bereich schon vielleicht wirken, da jetzt nachziehen und Angebote erstellen und anbieten. Aber ja, es wird nicht von heute auf morgen sein. Also ich sehe da einfach eine Bildungslücke, ja, eine Lücke.
Und von Seiten der Regierung oder von deinen Gesprächspartnern, wie blicken die auf die Problematik?
Ja, das kann ich jetzt ehrlich gesagt, da soll was kommen, aber das kann ich ehrlich gesagt noch nicht so genau einschätzen, wie viel und was.
Okay.
Das ist wahrscheinlich in Verhandlungen.
Mhm. Mhm. Auch dieses neue Gesetz, das da kommt, fällt ja in eine Zeit, wo sehr viel passiert in dem Bereich. Mhm. Es ist auch das Handy-Experiment durchgeführt worden, österreichweit, mhm, freiwillig, mhm, 3 Wochen ohne Handy. Mhm. Wie blickst du auf so eine Initiative?
Die finde ich prima, weil die hat ganz viel Aufmerksamkeit auf ein wichtiges Thema gelenkt. Die hat in der Doc 1 schon gezeigt, wie viel besser es vielen Jugendlichen geht, man kann nicht sagen allen, die dann verzichtet haben, die es teilweise gar nicht zurückhaben wollten, weil sie merken, was das für Zwänge für sie bedeutet. Ich meine, wir haben ja so Zahlen aus der Doc 1, 30% weniger depressive Symptome, ja, Symptome, schon nach 2 Wochen war das, glaube ich. Und die Jugendlichen berichten jetzt auch, also witzigerweise, ich bin mit diesem Fabian Scheck in engem Kontakt, weil der hat auch Lust, eben da Projekte oder aus den Erkenntnissen was zu machen, ja, für die Schüler und für Schulen. Und ja, es geht auch, glaube ich, beim zweiten Experiment wieder in diese Richtung. Und das zeigt natürlich, dass man den Kindern oder jungen Jugendlichen was Gutes tut, wenn man sie da unterstützt, den Medienkonsum zu reduzieren, ja, und zu kontrollieren. Das hat ganz viel Medienaufmerksamkeit auf das Thema gelenkt. Das hat uns irrsinnig geholfen. Und wir sind sozusagen, und das deswegen haben wir auch mit dem Fabian Scheck gesprochen, weil wir eigentlich dieses Präventionskonzept dafür haben. Weil wir haben ja jetzt schon einige Gymnasien oder weiterführende Schulen, Mittelschulen, die entweder Kinder ohne Smartphone in einer Klasse bündeln, mhm, also damit man eine Gruppengröße hat, damit die nicht über die Parallelklassen verteilt sind, oder sogar smartphonefreie Klassen anbieten. Und interessanterweise haben sich für diese Gymnasien, zum Beispiel das Realgymnasium in Salzburg, APP in Innsbruck, in Linz haben wir ein Gymnasium, eine Mittelschule, ich glaube in Altranz, ist die, da waren tatsächlich so im Schnitt fast die doppelten Anmeldungen. Mhm. Also, und man hat jetzt automatisch 1,5 bis 2 smartphonefreie Klassen, und das ist ja ein Signal. Und das war auch schon in der Zeit, wo man wusste, dass Social-Media-Verbot kommt, weil das ist nur ein Baustein. Also es ist ein Irrglaube, dass wenn ich jetzt dieses Social-Media-Verbot habe, dass ich dann nicht mehr die Probleme mit den Apps und mit den ganzen Risiken, mhm, habe. Und das ist eben auch heute Abend, werde ich darüber auch aufklären, weil es ist ja eine Neuerung, und was bedeutet die für Eltern, für die Kinder, fürs Risiko im Allgemeinen?
Den Vortrag, wie du ihn heute hältst, den hältst du nicht nur in Lienz wahrscheinlich, sondern in ganz Österreich?
Ja, richtig. Also der verändert sich stetig. Die Entwicklungen gehen schnell. Ich muss da ständig nacharbeiten, damit der auch hochaktuell ist. Mhm. Tatsächlich habe ich sehr, 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 sehr viele Vorträge gehalten dieses Jahr. Auch in Kindergärten, mhm, Volksschulen, für Pädagogen, für Weiterführende. Also hauptsächlich Volksschulvorträge, wo sich meistens mehrere Volksschulen zusammenschließen. So 1 bis 2 Vorträge in der Woche. Mehr geht nicht, ist zum Glück immer abends, da nehme ich meinen Kindern keine Zeit. Aber ja, ich werde das jetzt auch stark reduzieren müssen. Genau.
Und dann hätte ich noch eine Abschlussfrage. Wenn du dir jetzt einen Wunsch äußern könntest, wie es weitergehen soll, welche Regelung im Bereich Digitalisierung, Smartphone, Kindheit unbedingt kommen soll, mhm, von gesetzlicher Seite, mhm, was wäre das?
Dann würde ich mir wünschen, dass die EU auf die 16 geht und, mhm, dass das dann automatisch für uns in Österreich auch gilt. Ich darf nicht sagen für uns Österreicher, weil ich bin eine Deutsche, man hört es, aber ich bin schon 13 Jahre hier. Ja, das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass sich die Altersgrenze hebt mit einer EU-Regelung. Und von gesetzlicher Seite wird es keine Regelung zu den Smartphones ab 14 geben. Da hilft nur Elternbewusstsein. Aber das wäre für mich mal so ein frommer Wunsch. Und dass eine Regelung zum Thema Online-Gaming, mhm, kommt. Weil das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das ist, was für die Mädchen die sozialen Medien sind, das für die Jungs, also hat ganz starkes Suchtpotenzial, ist ein Riesenproblem, ist das Online-Gaming. Mhm. Da bräuchte es auch eine gesetzliche Regelung. Und dann noch zum Thema KI, also Chatbot und KI-Companions, ja, also wo sich Kinder in digitale Freundschaften flüchten. Ja, also ein weites Feld, es wäre ein langes, ausführliches Gesetz. Aber am dringendsten wäre für mich, dass die EU da jetzt weiter vorprescht.
Genau. Und man sieht auch in dem Bereich, die technische Entwicklung schreitet natürlich stetig voran. Ja. Deswegen verstehe ich auch, dass der Vortrag jedes Mal oder regelmäßig überarbeitet werden muss. Ja. Denn die KI ist immer noch eine neue Entwicklung, die da eine Rolle spielt, oder?
Ja, es ist im Prinzip ein D-Zug, der schon lang an uns vorbeigerauscht ist. Ja? Okay. Und jetzt, die spannendste Geschichte ist, was macht es mit unserer Bildung? Und da bin ich gerade sehr schwer am Sinieren, weil einerseits merkt man, dass analoges Lernen mit Stift, Papier und so eigentlich am besten fürs Gehirn ist. Und dann sieht man China, die ihr komplettes Bildungssystem, eine komplette Bildungsrevolution durchgeführt haben, komplett auf KI aufbaut. Das wird eine spannende Frage, wie wir in Österreich und in Europa damit umgehen. Ja, und da werde ich sicher auch mitwirken oder das zumindest interessiert beobachten.
Das heißt, ihr wird nicht langweilig.
Nee, mir wäre schon allein mit meinen zwei Kindern nicht langweilig.
Das glaube ich. Ja. Gibt es sonst noch was aus deiner Sicht wichtig wäre, was wir noch besprechen sollten?
Aha, jetzt hast mich. ich bin eigentlich so ganz glücklich. Ich möchte einfach vielen Eltern Mut machen, eine gesunde Entscheidung für ihre Kinder zu treffen. Und einfach mal zu schauen, braucht mein 10-jähriges Kind wirklich ein Smartphone? Das möchte ich nochmal so ins Ohr mitgeben, weil man kann ja einfach mal abwarten und ausprobieren. Da ist nichts verloren. Und wenn es gar nicht geht, ja, dann kann man immer noch überlegen. Aber nee, ich bin eigentlich mit den Entwicklungen und auch mit unserer Arbeit sehr zufrieden und mit diesem immer wachsenden Bewusstsein und dem Interesse zu dem Thema.
Mhm. Ja, ich denke, mit dieser Frage können wir den Podcast, unser Gespräch heute gut beenden und lassen damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen Zeit zum Nachdenken.
Ja, gerne. Ich bedanke mich.
Dankeschön.
Sie hörten einen Podcast von Dolomitenstadt.at, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.